Der Fichtel-Podcast heute mit einem Thema, das nicht nur in die Jahreszeit passt, sondern mir auch persönlich sehr zugutekommt. Ich bin nämlich die Frau mit dem braunen Daumen und mir gegenüber sitzen heute zwei, die haben einen echten grünen Daumen.
Wir sind die Kreisfachberaterinnen für Gartenkultur und Landespflege und ich bin die Claudia Büttner.
Und ich bin die Christina Schröter.
Wer wendet sich an euch?
Also
oder wer kann sich an euch wenden und tut's vielleicht noch gar nicht?
Ganz durch die Bank, ganz verschiedene Personengruppen, vom einfachen Bürger, Gartenbesitzer angefangen, über Gartenbauvereine, Gemeinden, Bürgermeister, Bauämter, Bauhöfe, Kirchen. Wir arbeiten auch viel immer mit Kirchen zusammen, die ja oft auch dann Friedhofsträger sind, Schulen, querbeet, ganz gemischt.
Jetzt könnte man ja denken, ihr habt das letzte halbe Jahr euch einen fetten Lenz gemacht, weil im Winter ist ja im Garten nicht so viel zu tun, von wegen, oder?
Also das geht eigentlich meistens schon Mitte Januar los, dass die Obst- und Gartenbauvereine ihre Versammlungen planen und wir auch unsere Mitgliederversammlung von unserem Kreisverband, wo wir Geschäftsführerinnen sind. Und da ist eigentlich im Büro sehr viel zu tun. Also da häuft sich auch schon ganz schön viel, ohne dass man überhaupt rausgehen muss.
Aber wenn man jetzt rausgehen würde, was mache ich denn jetzt? Also ich habe tatsächlich einen Garten zu Hause. Das ist eher so ein Garten, der halt da ist, den ich sehr schätze, aber um den ich mich nur bedingt kümmere. Aber was müsste ich denn jetzt machen, um es richtig zu machen?
Also was man jetzt gut machen kann, sind viele Schnittarbeiten an Gehölzen, solange es jetzt frostfrei ist. Zum Beispiel die Obstgehölze stehen jetzt an oder Wein kann man jetzt auch sehr gut schneiden. Oder eben auch größere Sträucher, die man im Garten hat, wo man dann vielleicht mal ein, zwei dickere Äste rausnimmt, um die wieder so ein bisschen einzukürzen.
In meinem Fall ist es so, ich habe vom Vorbesitzer des Hauses, der stand offensichtlich sehr auf diese riesen Thuja-Hecken. Die wächst uns langsam über den Kopf und die darf man nicht das ganze Jahr schneiden. Das wäre jetzt auch so die Zeit, oder? Weil da gibt's ja so Schutzzeiten oder irgendwie so, wo man es nicht machen soll.
Also man darf immer den jährlichen Rückschnitt zurücknehmen an der Hecke. Also das geht immer. Aber so ein größerer Schnitt sollte eigentlich bis Ende Februar abgeschlossen sein, weil dann einfach die Vögel wieder anfangen, ihre Nester zu bauen. Und da möchte man ja eigentlich nicht reingrätschen.
Das stimmt. Du sagst jetzt also so Schneidearbeiten. Wo kann man sich da eigentlich schlau machen, wie man das richtig macht? Weil ich glaube, gerade an Obstbäumen oder so ist es ja auch so ein bisschen eine heikle Geschichte, dass man die richtige Stelle erwischt.
Genau. Also bitte nicht einfach blindlings drauf los, ohne irgendeine Ahnung zu haben, weil beim Obstbaum kann man auch viel kaputt machen. Am besten natürlich zu unseren Obstbaumschnittkursen kommen. Die sind auch kostenlos und sind jetzt ab März wieder in unserem Jahresprogramm ersichtlich. Und da lernt man das von der Pike auf. Es ist auch jetzt kein großer Zeitaufwand. Wir haben immer so eine Online-Theorie, da kann man gemütlich vom Sofa aus teilnehmen,
okay,
wo man ein bisschen erklärt, warum und wieso man wie schneidet. Und dann ist es meistens ein Samstagnachmittag oder ein Freitagnachmittag, wo wir uns draußen irgendwo treffen und wo wir das dann praktisch durchführen. Und da darf auch jeder mal ran, wenn er möchte. Und das wird dann praktisch erklärt. Und danach ist man schon ein bisschen schlauer und dann kann man sich mal an den eigenen Obstbaum auch rantrauen. Also im Zweifelsfall lieber nicht schneiden als falsch schneiden, weil so Schnittfehler sind dann manchmal auch schwierig wieder auszubügeln, okay, später. Oder man schädigt den Baum ja auch, ne, wenn man zu große Wunden anrichtet, die nicht heilen können. Also genau, am besten wirklich einfach bei uns nachfragen. Wir haben natürlich auch Infomaterial über sowas, wo man zumindest mal reingucken kann, dass man schon mal die Grundvoraussetzungen hat.
Wie ist es mit blühenden Sachen? Ist noch zu früh, ne?
Die zu schneiden.
Ja, oder? Überhaupt irgendwas zu machen, was blüht, weil das ist ja eigentlich so das, ja, eigentlich, worauf man sich die ganze Zeit immer freut, den ganzen Winter, wenn es dann bunt wird.
Also die Christrosen kommen ja jetzt schon und Lenzrosen. Die Primeln habe ich auch schon die ersten Rausspitzen sehen und natürlich die Winterlinge sind ganz wertvoll, sind jetzt unterwegs. Die Schneeglöckchen kommen auch bald und was jetzt auch schon blüht tatsächlich sind die Weiden. Ist ein ganz tolles Frühjahrsgehölz, deswegen gehört eigentlich in jeden Garten auch eine Weide. Kann man super einfach zurückschneiden, muss nicht so groß werden, aber blühen eben jetzt im Frühjahr für die Bienen einfach schon als erstes mit.
Und so Winterlinge, Schneeglöckchen, das sind so Sachen, die packt man einmal in den Boden und die machen einem einfach jedes Jahr wieder eine Freude.
Das ist eigentlich super pflegeleicht und einfach, wenn man da mal im Herbst ein paar Blumenzwiebeln von den richtigen Sachen einpflanzt. Die vermehren sich dann, wenn sie sich wohlfühlen und Das ist wirklich dann auch so ein Gärtnern für Faule, wo man dann der Natur was Gutes tut und sich selber auch. Mhm. Und wenn man was Blühendes machen will, kann man natürlich auch jetzt langsam anfangen, so ein paar Töpfchen mit so Frühjahrsblühen zu bepflanzen, die man sich so vor die Haustür stellt.
Also, das geht jetzt schon,
so
die halten auch ein bisschen.
Wo so ein paar Narzissen rauskommen. Ja. Da muss man vielleicht mal gucken, wenn ein paar Frostnächte noch kommen, dass man das noch ein bisschen mit Vlies einpackt. Aber da kann man jetzt schon langsam loslegen, weil man kann ja auch langsam so diese Winterdekoration vorm Haus dann auch nicht mehr sehen und die abfallenden Nadeln von den Fichtenzweigen oder Tannenzweigen.
Ja, und dann so ein paar Farbtupfer, die sind auch gut fürs Gemüt.
Ja.
Viele Leute haben, wie ich auch, wahrscheinlich auch so Gräser in so großen Töpfen. Die habe ich ordnungsgemäß, habt ihr mir empfohlen, habe ich mich dran gehalten, zusammengebunden über den Winter, schön unten eingepackt, gegossen. So, und jetzt?
Ja, jetzt kann man so langsam anfangen, so im Laufe Anfang März, dass man es mal abschneidet. Und ja, viel mehr muss man eigentlich nicht machen. Vielleicht ein bisschen düngen dann auch.
Ne, wenn und dann hoffen.
Den Topf ausfüllt und hoffen, dass es nicht erfroren ist. Genau, genau, aber das ist eigentlich dann auch schon alles. Kommt ein bisschen aufs Gras an. Also wenn man jetzt, es gibt ja auch immer grüne Gräser, das wird es jetzt aber nicht sein.
Nein, es ist eine,
die schneidet man
wie ich gelernt
nicht
habe, Rutenhirse.
Ja, schön. Ne? Ja, genau. Ja. Also die treiben recht spät aus. Aber man sollte halt, bevor sie anfangen auszutreiben, sollte man es dann schon mal abschneiden. Aber das reicht jetzt noch so Anfang März, Mitte März.
Du hast jetzt gerade schon gesagt, und das ist auch so euer Credo, höre ich immer ein bisschen raus, Gärtnern für Faule klingt im ersten Moment ein bisschen despektierlich, klingt für mich super, aber was meint ihr genau damit? Was wollt ihr bei den Leuten hervorrufen mit dieser, mit der Aussage?
Also wir wollen so ein bisschen das ökologische Gärtnern fördern und je mehr ich mit der Natur in meinem Garten arbeite, desto weniger Arbeit muss ich reinstecken. Heißt, wenn ich die richtigen Pflanzen auswähle, muss ich zum Beispiel nicht so viel gießen. Oder wenn ich meinen Rasen nicht jede Woche mähe, sondern vielleicht nur da ein bisschen auf eine extensivere Wiese umstelle, kann ich auch deutlich weniger oft mähen. Und so kann ich einfach mir viel Arbeit ersparen. Und immer wenn ich gegen die Natur arbeite, macht es mir eben Stress. Also ich kann nicht nichts machen in meinem Garten, das geht natürlich nicht. Aber man kann da schon so ein bisschen das so steuern, dass man eben nicht so viel zu tun hat.
Es gibt ja so Gärtner, die oder Gärtnerinnen, die machen sich ganz viel Mühe, auch mit ihrem Rasen. Da wird dann der Löwenzahn ausgestochen oder vielleicht irgendwie noch irgend so ein gegen irgendwelche Kleegeschichten oder so draufgeschmissen. Also das ist was, wo ihr sagt, Finger weg, ne?
Genau. Also so einen Rasen wollen wir eigentlich heutzutage gar nicht mehr. Und es empfiehlt sich schon allein aus Klimawandelgründen auch nicht mehr. Weil das, was wir immer früher mit diesem englischen Rasen gefördert haben, waren ja die reinen Gräser. Und die vertrocknen aber auch immer am schnellsten. Also das haben ja auch schon viele Leute festgestellt, dass der Rasen jetzt einfach im Sommer auch im Fichtelgebirge schon braun ist. Schaut auch nicht schön aus. Wenn ich da aber Moos und Klee und Gänseblümchen und sowas drin habe, dann blüht es nicht nur ab und zu noch ganz schön, sondern bleibt auch interessant. Interessanterweise länger grün.
Also ja, und den Rasen dauernd wie ein Bekloppter zu wässern, ist ja auch keine Option. Also das ist ja nun auch
genau,
nicht
also
gut.
Das will auch keiner mehr das Trinkwasser für sowas vergeuden. Meinetwegen haben sie vielleicht sogar eine Zisterne, die Leute. Dann kann man zumindest Regenwasser nehmen. Aber es macht ja auch Arbeit. Und also je weniger gießen, desto besser.
Ihr habt jetzt schon so ein bisschen das sich Verändernde in den Gärten angesprochen. Gibt es jetzt schon so Sachen, von denen ihr sagt, die wären früher im Fichtelgebirge überhaupt keine Option gewesen und das kann man jetzt schon machen, das bekommt, weil es einfach wärmer wird, die Winter vielleicht auch nicht mehr so hart sind?
Also beim Obst merkt man schon so eine Tendenz. Es gibt echt inzwischen viele Leute, die irgendwo ein Pfirsichbäumchen im Garten haben, was eigentlich wunderbar bei uns gedeiht. Da sind viele Leute immer noch erstaunt, wenn man das erzählt. Es kann vielleicht mal vorkommen, wenn man so einen Spätfrost hat, dass man dann keine Pfirsiche im Sommer ernten kann, weil dann halt die Blüten erfroren sind. Die blühen recht früh. Aber der Pfirsich selber gedeiht und viele Leute haben wirklich eine richtig gute Ernte. Das ist natürlich was sehr Leckeres. Kann man jetzt gar nicht mit einem gekauften Pfirsich so vergleichen, wenn man den so reif vom Baum pflücken kann. Und es ist generell bei vielen Obstsorten, also wir beschäftigen uns ja sehr viel mit diesen ganzen alten Apfelsorten und Birnensorten und erfassen die auch. Kann man auch schon merken, dass jetzt mehr bei uns gedeiht als früher, wo man gesagt haben, also das erfriert oder das kriegt Krankheiten. Das geht jetzt bei uns eigentlich besser. Und bei manchen Gegenden, die früher Obstbaugegenden waren, wie jetzt so Unterfranken, gehen schon viele Sachen nicht mehr. Oder auch Kirschen sind auch so wärmeliebende Gehölze, Walnüsse. Es kommt bei uns mehr und bei den anderen geht's schon fast wieder.
Rechnen wir dann demnächst mit der ersten Fichtelgebirgsweinernte? Oder ist es soweit noch nicht?
Also es gibt durchaus Fichtelgebirgswein. Heidelheim baut zum Beispiel schon viele Jahre Wein an und keltert den auch. Also es ist schon die Prognose, dass wir auf jeden Fall durch den Klimawandel Obst Anbauregion werden, weil es eben in anderen Regionen zu heiß wird und zu trocken. Und wir werden vielleicht auch Richtung Wein so ein bisschen mehr das machen können. Es gibt durchaus schon Sorten, die man bei uns auch gut anbauen kann, aber es werden sicherlich auch immer mehr. Wir haben auch jedes Jahr einen Weinschnittkurs, aber den haben sie dieses Jahr schon verpasst.
Also das kann man sich ja fürs nächste Mal noch auf den Zettel schneiden. Wenn man jetzt dieses Jahr einen Wein pflanzt, dann reicht es ja auch, wenn man ihn nächstes Jahr schneiden würde.
Ja, Pflanzschnitt ist immer gut. Auf jeden Fall, aber da hätten wir auch Unterlagen dafür. Also wenn jetzt jemand was machen möchte, dann kann man dem dann auch so ein Infoblatt geben. Das ist am Anfang, ist es nur ein Schnipser mit der Schere.
Das heißt, ihr macht schon so einen Rundumschlag auch in der Beratung, also nicht nur die Ziergärten, sondern vor allem auch die Nutzgärten.
Auch das, ja. Wir beraten auch viel Richtung Gemüseanbau zum Beispiel. Hat man jetzt im Januar einen Kurs, wie man sein Gemüsebeet plant. Wir sind auch immer auf dem Saatgutfest mit einem Infostand vertreten und beraten einfach auch da Hochbeetbau, richtige Erde, Kompost anlegen. Also auch in die Richtung samenfeste Sorten zum Beispiel.
Das ist ja so ein Trend, der irgendwie zurückkommt, habe ich so das Gefühl. Ne? Es gab ja, also früher war das selbstverständlich, dass man irgendwie, wenn man konnte, einen kleinen Nutzgarten hatte, dann war es irgendwie so ein bisschen auf dem absteigenden Ast das Thema. Und jetzt boomt es wieder, oder? Ist das nur mein Gefühl?
Nee, also das Gefühl haben wir auch, dass gerade das eigene Obst und Gemüse anzubauen einfach wieder interessant wird, weil man dann genau weiß, was habe ich für eine Qualität, was habe ich da vielleicht für eben nicht Pestizide draufgekippt. Und es macht natürlich auch einfach sehr viel Freude, wenn man dann seine eigenen Sachen ernten kann.
Was ist jetzt, was wäre jetzt für ein Nutzgarten pflegeleicht? Da kommt jetzt wieder das Gärtnern für Faule bei mir durch.
Also pflegeleicht im Nutzgarten, würde ich sagen, ist, wenn man wirklich robuste Sorten auswählt. Das sind oft die alten Sorten, die dann auch an unser Klima angepasst sind. Dann ist es immer gut, sich Gedanken über seine Beetplanung zu machen, dass man die richtigen Pflanzen nebeneinander stellt, die sich gut vertragen. Und das in einer gewissen Mischung, nennt sich dann Mischkultur, auch mit dem einen oder anderen Blumen dazwischen. Tagetes oder Ringelblumen sind da immer ganz gut geeignet als Schutz auch zum Beispiel vor schädlichen Fadenwürmern im Boden. Und wenn man da das so ein bisschen durcheinander pflanzt, sag ich mal, gekonnt durcheinander pflanzt, dann ist es auch deutlich entspannter, was zum Beispiel Schädlinge angeht oder auch das Bewässern angeht.
Was sagt ihr? Beet im Boden oder Hochbeet?
Also ich habe Hochbeete, weil ich sehr schlechten Boden habe zum Beispiel und habe mich da jahrelang abgemüht mit extrem schwerem Boden. Der war auch verseucht mit Wurzelunkräutern und da ist dann ein Hochbeet echt eine super Sache, weil man halt da unabhängig sich macht quasi. Es erwärmt sich im Frühjahr schneller. Es ist natürlich auch schön rückenschonend, man muss sich nicht so bücken. Aber es macht natürlich auch in einem anderen Aspekt dann wieder mehr Arbeit, weil man muss das ja dann immer wieder auffüllen. Also das sackt ja dann immer ab. Man muss es auch mal wieder neu aufsetzen. Ist natürlich dann wieder ein bisschen mehr Arbeit. Ist einfach ein bisschen anderes Gärtnern. Also ich habe es sehr schätzen gelernt, die Hochbeete. Aber wenn man guten, lockeren, schönen Boden hat, spricht auch nichts dagegen, dass man sein Gemüsebeet ganz klassisch ebenerdig anlegt.
Ich bekomme ja nur immer mit, also ich habe selber, ich habe es mal mit Tomaten versucht, aber die waren so durstig, das war mir dann schon fast wieder zu anstrengend. Aber von anderen Leuten, die jetzt irgendwie Nutzgärten haben, da ist ja immer dieses Schneckenthema. Habt ihr den ultimativen Anti-Schneckentipp?
Wenn wir den hätten, dann wären wir schon richtig reich.
Also ich kann empfehlen, Hühner zu halten im Garten. Aber da ist natürlich dann immer ein bisschen der Nachteil, dass die Hühner auch was kaputt machen. Nicht nur die Schnecken, sondern die kratzen halt auch. Aber wenn man zum Beispiel die Hühner im Winter in den Garten freilaufen lässt, dann fressen die viele von den Schnecken Eiern. Und dann hat man schon wesentlich weniger. Also ich habe da schon viel weniger Probleme als die meisten Leute. Kann jetzt natürlich nicht jeder verwirklichen. Und einfach ein bisschen mehr auf die Pflanzen konzentrieren, die die Schnecken nicht so mögen. Also, dass man nicht gegen die Schnecken arbeitet, sondern einfach an ihnen dran vorbei quasi. Also, es ist wahrscheinlich immer eine Kombination aus vielen verschiedenen Maßnahmen. Und bitte natürlich nicht dieses Schneckenkorn nehmen, also das gängige Schneckenkorn nehmen, wo dann halt auch die Nutztiere geschadet werden. Da gibt es zwar auch ein biologisches Schneckenkorn, das nicht so schädlich ist, aber am besten wäre es natürlich, wenn man gar keins verwendet.
Was noch ganz gut hilft für Einzelpflanzen, sind Schneckenkrägen, die man um die Pflanze stellen kann, wenn man jetzt junges Gemüse gepflanzt hat. Und es gibt noch eine Methode mit 2 unterschiedlich großen Tontöpfen, die man übereinander verkehrt rum ins Beet stellt und kann dann tagsüber die Schnecken absammeln, die sich dort zurückgezogen haben. Mhm. Aber es sind immer viele kleine Maßnahmen, die irgendwie ja das auch nur kontrollieren können. Also man wird die nie ganz wegkriegen.
Mhm. Natürlich auch Nützlinge fördern, bringt schon auch ein bisschen was, ne? Ja. Spitzmäuse, diese Tigerschnägel, jetzt sind ja diese getigerten.
Ja. Wir haben jetzt auch gelernt, dass Gartenschläfer auch Schnecken fressen, nachdem sie sie paniert haben und den Schleim abziehen.
Clever.
Wie Schnitzel.
Ja.
Seikert-App, nutz die App. Eier Fichtelgebirgswerner.
Kennst du die Fichtel-App? Sie ist mehr als eine Regional-App.
Die ist echt klasse, mit Macher-Spirit.
Nutze das Highlight-Radar, check die interaktive Fichtelgebirgskarte und dir Infos zu Touren und Wegen, Veranstaltungen, Essen, Trinken und vielem mehr. Die Fichtel-App, jetzt downloaden. Freiraum Fichtelgebirge.
Ein Thema, das ihr intensiv verfolgt seit einiger Zeit und das unheimlich gut auch angenommen wird bei den Leuten, ist diese Naturgartenplakette. Mhm. Erzählt ein bisschen, was steckt dahinter?
Es ging los vor längerer Zeit schon, dass immer wieder Leute, die einen naturnahen Garten hatten, immer mit dem Problem konfrontiert waren, dass die Nachbarn oder Passanten gesagt haben, oh, wie schaut's denn da aus? Was ist denn das für Kraut und Rüben? Und solche Faulpelze, die mähen ja ihren Rasen gar nicht richtig. Und da kam dann irgendwann die Idee auf, naja, man müsste das halt mal herausstellen, dass diese Gärten eigentlich ein gutes Vorbild sind und dass das eigentlich gewollt ist, ne? Dass das Absicht ist, der Naturgarten. Und da gab es eine bayernweite Bewegung, also es gibt auch eine bayernweite Naturgartenplakette. Und wir haben uns aber im Fichtelgebirge dann aus verschiedenen organisatorischen Gründen selbstständig gemacht vor ein paar Jahren und haben eine eigene entworfen mit einer Porzellankünstlerin zusammen. Also wir wollten das auch ganz bewusst regional gestalten, dass auch Fichtelgebirge mit dabei steht. Also es heißt ja Naturgarten Fichtelgebirge. Und diese Plakette, die ist dann so gut angekommen, dass ganz viele Leute die auch wirklich haben wollten. Also einfach auch, weil sie so schön ist und haben sich dann tatsächlich bemüht und haben gesagt, Mensch, kann ich denn diese Kriterien erfüllen? Da gibt es natürlich gewisse Kriterien, die der Garten erfüllen muss und das wird auch bewertet von einer Jury. Und ja, wenn jetzt die Gärten die Kriterien erfüllen, bekommen sie diese schöne Porzellanplakette verliehen und können sich die ans Gartentürchen oder irgendwo schön sichtbar hinschrauben. Und ja, das hat ziemlich eingeschlagen wie eine Bombe. Und wir haben jetzt inzwischen auch schon über 130 Naturgärten bei uns im Landkreis.
Welche Kriterien sind das so? Also wonach wird da geguckt?
Also die Basiskriterien sind auf jeden Fall, dass man keine Pestizide verwendet oder auch andere Pflanzenschutzmittel, die jetzt auf chemischer Basis sind. Man darf natürlich seine eigenen Brühen oder sowas machen, aber jetzt nichts irgendwie richtig Giftiges. Dann, dass man keinen Torf verwendet, also nur torffreie Erde. Und dass man keinen Mähroboter hat, ist auch ein wichtiges Kriterium.
Ja, und insgesamt
muss der Garten halt strukturreich und am besten auch mit vielen heimischen Stauden und Sträuchern gestaltet sein.
Also nicht der, es ist ja auch so ein, wenn man jetzt im Internet unterwegs ist, da wird ja immer sehr gerne polarisiert. Diese Steingärten, diese Schottergärten sind ja zum Teil sogar auch schon verboten. Mhm. Also No-Go.
Ja, also da kämpfen wir natürlich sehr dagegen an oder beziehungsweise wir versuchen aufzuklären, was es für Nachteile hat, wenn man sowas macht. Und das hat einfach ganz viele Nachteile. Also außer, dass es sich natürlich sehr negativ aufs Ortsbild auswirkt, wenn jemand sowas im Vorgarten hat. Das heizt sich ja wahnsinnig auf im Sommer. Also Aufenthaltsqualität geht gleich null, sage ich mal. Ich habe auch noch nie jemanden auf einer Gartenliege in so einem Ding liegen sehen. Es gibt ja auch keinen Schatten.
Kannst du deine Spiegeleier machen wahrscheinlich.
Ja, da kannst du wahrscheinlich Spiegeleier drauf braten, genau. Und dann hat man Probleme fürs Grundwasser. Also erstmal haben die dann meistens noch so eine Folie reingelegt oder so ein undurchdringliches Vlies, weil sie meinen, sie können sich vor den Unkräutern schützen dadurch. Und also das Bodenleben wird total drunter zerstört, weil da kein Luft- und Wasseraustausch mehr stattfindet. Also das ist was total Künstliches und Totes letzten Endes. Bietet null Lebensraum für irgendeinen, also weder irgendwelche Vögel noch Insekten oder Amphibien können sich da noch irgendwie aufhalten. Und wir wollen natürlich auch, dass was blüht. Also das ist ja in aller Munde, dass man die Insekten auch retten muss, weil sie im Aussterben sind. Und das ist ja alles dort nicht der Fall. Und was man jetzt auch merkt, nachdem der Trend jetzt seit einigen Jahren schon anhält, siedelt sich jetzt überall von oben auch das Unkraut an. Also das Unkraut kommt ja immer von oben. Die Leute denken, sie schützen sich von unten davor. Und dann kommen jetzt halt die Disteln und die Löwenzähne.
Das liegt an, ne?
Genau, also es kommt trotzdem. Und es ist viel schwieriger, da irgendwas auszustechen, in so einem Schotter rumzustochern, sage ich mal. Und dann fangen die Leute an, wieder Gift zu spritzen, was eigentlich sogar verboten ist auf solchen befestigten Flächen. Mhm. Also Gott sei Dank merken das auch immer mehr Leute, dass es doch nicht so pflegeleicht ist. Und wenn man jetzt seinen Vorgarten total abwechslungsreich und grün gestaltet mit verschiedenen Bodendeckern, dann habe ich den eigentlich viel pflegeleichter und trotzdem grün und noch was Blühendes. Und es ist fürs Auge halt auch noch was da.
Ja, ich glaube, das ist ja auch genau das Ding. Also die wollen ja nicht, das sind ja alles keine Mörder, die Insekten töten wollen, sondern die denken halt, ja, ich mache es mir bequem. Genau. Aber man kann sich's auch anders bequem machen, ohne diesen Weg zu verfolgen.
Ganz genau. Also es wird den Leuten offensichtlich fast schon eingeredet, dass man das so machen muss, wenn man es pflegeleicht haben will. Das ist aber tatsächlich wirklich nicht richtig. Also es ist ja auch, wenn sich so ein Löwenzahn ansiedelt und der ist dann in so einer begrünten Fläche in verschiedenen Pflanzen, dann fällt er ja auch überhaupt nicht auf. Und es ist gar nicht so schlimm, dass da mal so ein Unkraut irgendwo steht. Wenn ich so eine pieksaubere Schotterfläche habe, sehe ich den natürlich auch sofort. Also eigentlich, ja, ich hoffe, die Leute merken es, dass es doch nicht so pflegeleicht ist. Und kehren wieder zu den althergebrachten Gärten zurück.
Ihr kennt ja, stelle ich immer wieder fest, jede Pflanze beim Vornamen. Habt ihr selber Lieblingspflanzen oder sowas, wo ihr sagt, das muss ich jedes Jahr haben oder das habe ich einmal und das würde ich nie wieder hergeben wollen?
Also was ich sehr liebe, ist, dass in meine Wiese immer mehr heimische Wiesenblumen zurückkehren. Zum Beispiel Margariten oder Frauenmantel oder auch ja, Ackerwitwenblumen, sowas. Wegwarten sind ganz dankbare Blüher im Garten. Also da kann man wirklich viel mit heimischen Arten auch machen. Zum Beispiel Natternkopf ist unglaublich toll. Und ich liebe die wilde Möhre, die durch meinen Garten durchvagabundiert. Blüht dann so im Juli, August, wenn vieles andere nimmer so richtig blüht und macht einfach optisch total was her.
Ja, und ich kann zur Ergänzung noch sagen, ich liebe Rosen. Und zwar nicht jetzt diese, die man beim Gärtner als Blumenstrauß kaufen kann, sondern da gibt's ja eine riesige Bandbreite, seien es jetzt heimische Wildrosen als Sträucher oder die alten Rosen, die historischen Rosen, finde ich einfach auch ganz toll. Und es gibt auch wahnsinnig viele super Bodendeckerrosen, die zum Beispiel so einen Vorgarten pflegeleicht gestalten würden. Und die haben eben diesen Vorteil jetzt bei unserem Klimawandel, dass sie wahnsinnig viel Trockenheit und Sonne und Hitze ertragen können und trotzdem im meisten Fall sehr, sehr lange blühen. Die Heimischen haben dann meistens noch ganz tolle Hagebutten dran, also bieten dann auch noch Nahrung den Vögeln und also die Blüte den Insekten natürlich. Also mit den Rosen kann man unwahrscheinlich viel machen und ich kehre auch gerade bei den, wenn ich jetzt so Bauhöfe zum Beispiel berate fürs öffentliche Grün, kehre ich auch immer wieder mehr zu diesen Rosen zurück, weil sie einfach auch sehr pflegeleicht sind und trotzdem optisch was hermachen.
Lass uns mal noch, weil du gerade das Stichwort sagst, einen Schwenk über das öffentliche Grün machen. Ihr seid in den Kommunen unterwegs, ihr kümmert euch aber auch um Ehrengräber auf Friedhöfen oder so. Also das ist wirklich ein sehr breites Spektrum, was ihr da mit eurer Arbeit abdeckt.
Ja, das stimmt. Man glaubt gar nicht, was da alles dazugehört, was wir so machen. Also wenn ich jetzt mal das Beispiel dieser Ehrengräber rausgreifen darf, da war ich auch selbst ganz überrascht, als ich diesen Job angefangen habe, dass das auch dazugehört. Das sind ja quasi auf unseren Friedhöfen im Landkreis verteilt 5 Gräber von den Opfern der Todesmärsche, die in der NS-Zeit quasi von einem KZ zu einem anderen KZ getrieben wurden und die dann leider eben auch ums Leben gekommen sind oder auch getötet wurden. Und Da gibt es ja so Ehrengräber, wo die begraben sind auf verschiedenen Friedhöfen und die müssen natürlich auch gepflegt werden und in einem sehr guten Zustand erhalten werden und das organisieren wir. Also es gibt vor Ort dann auch Leute, die das pflegen ehrenamtlich und wir kümmern uns darum, dass der Zustand passt, auch wenn mal was neu angelegt werden muss. Jetzt haben wir gerade in Wunsiedel alles komplett neu bepflanzen lassen. Das ist ein ganz interessanter Aspekt eigentlich. Und genauso sind wir auch überhaupt auf Friedhöfen unterwegs. Also es gibt oft Friedhofsträger, die uns dann fragen, sie möchten gerne vielleicht einen Friedhof auch naturnäher gestalten. Das ist ja auch ein großes Spielfeld, wo man sagen kann, Mensch, da ist eine große Fläche, wo auch Platz übrig ist. Da könnte man auch mal ein bisschen Blumenwiese stehen lassen oder blühende Sträucher oder Bäume pflanzen noch oder in der Pflege was ändern. Da beraten wir und gehen vor Ort überall durch. Wir machen auch Konzepte, Gestaltungsvorschläge. Genau, und im öffentlichen Grün sowieso. Also ob es jetzt ein Kreisverkehr ist oder ja, mal Schulen sind wir auch immer mal unterwegs. Also eigentlich kann uns jeder fragen, der irgendwas Fragen zum Thema Grün hat, sind wir eigentlich meistens zuständig, außer es ist dann die Naturschutzbehörde, also wenn es in der freien Landschaft dann ist.
Wie sind eure Erfahrungen jetzt gerade so auch mit den Kommunen, mit den Bauhöfen? Da hat sich ja auch schon ein bisschen ein Umdenken eingestellt, denke ich, dass nicht mehr an den Straßen und so, dass nicht mehr so oft gemäht wird. Sind wir da ganz gut unterwegs oder gibt es da noch Nachholbedarf?
Also wir machen wir jedes Jahr eine Bauhofschulung und da ist der Austausch eigentlich sehr gut, auch unter den Bauhöfen. Es bewegt sich schon was, aber es geht natürlich immer mehr. Aber gerade was zum Beispiel das Thema Mähen angeht, haben viele schon umgedacht, dass sie da was ändern. Oder auch eben in der Bepflanzung, dass man wirklich merkt, okay, gerade heimische Stauden oder trockenheitsverträgliche Stauden aus dem Mittelmeerraum sind dann einfach vielleicht ja angenehmer, auch in der Pflege, als wenn ich immer eine intensive Wechselflorbepflanzung habe, die ich dann permanent gießen muss. Mhm. Und ja, sowas braucht einfach Zeit, aber ich denke, wir sind da auf dem richtigen Weg.
Mhm. Das Bewusstsein ist auf jeden Fall schon viel größer geworden dafür.
Ja. Noch hinten raus, der Ausblick jetzt ins laufende Jahr. Was sind eure nächsten Veranstaltungen, wo vielleicht überhaupt noch Plätze frei sind, ist ja auch nicht selbstverständlich, oder die ihr den Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt im Podcast ans Herz legen wollt?
Genau, also als nächstes kommen jetzt die Obstbaumschnittkurse. Da sind im März verschiedene angeboten in Bergnersreuth, in Schierending oder über uns in Röslau oder Höchstädt. Einfach mal bei uns auf der Homepage gucken. Dann steht wieder an Ende Juni auf jeden Fall unser Tag der offenen Gartentür, wo immer ja mehrere tausend Besucher eigentlich kommen und sich verschiedene Gärten angucken. Da werden wir dieses Jahr den Schwerpunkt auf Naturgärten setzen. Und im Herbst steht dann wieder an unsere große Apfelausstellung und Bestimmung auf dem Apfelmarkt in Tiersheim.
Also langweilig wird euch nicht. Den Leuten, die einen Garten haben, bedingt, so langweilig, wie sie es gerne für sich gestalten möchten. Und ich nehme mit, ich kümmere mich im März um meine Gräser. Ich danke euch für heute und freue mich, wenn wir dann wieder weitersprechen beim nächsten Mal.